Also auch von mir jetzt herzlich willkommen und herzlich grüß Gott heute Abend. Ich weiß nicht, wer von euch und von Ihnen den Text gelesen hat, schon mal im Vorfeld. Da merkt man schon, das wird nicht ganz einfach heute Abend. Wenn man im Flugzeug fliegt und man kommt so ein bisschen in in Strömungen irgendwie, dann kommt da immer dieses Schild, dass man sich jetzt anschnallen muss. Bisschen ist heute Abend auch so. Unser Bibelabschnitt, der steht ein bisschen quer im Stall. Jesus ist nicht ganz so, wie man sich ihn so geschwind vorstellt. Wir kennen Jesus, ne, wenn er liebevoll auf Kranke zugeht oder auf Aussätzige zugeht und so. Und heute ist irgendwie ein bisschen anders. Da sehen wir Jesus nochmal von einer ganz anderen Seite, aber das ist auch wichtig für uns. Auch wenn es vielleicht in unserer Zeit gar nicht so ganz reinpasst. Ich lese uns jetzt diese Verse, wir sind alle gut angeschnallt jetzt und dann lassen wir uns einfach mal ein bisschen durchrütteln jetzt von diesem Abschnitt. Also Johannes 7, die Verse 1 bis 13. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm, zieh von hier fort und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, dann zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem er dies gesagt hatte, blieb er selbst in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Die Juden nun suchten ihn auf dem Fest und sprachen, wo ist jener? Und viel Gemurmel war über ihn unter den Volksmengen, die einen sagten, er ist gut, andere sagten nein, sondern er verführt die Volksmenge. Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm, aus Furcht vor den Juden. Jesus hat mal ein eigenartiges Wort gesagt, das uns zum Teil auch ein bisschen hart vorkommt. In Matthäus 10, Vers 34 bis 38, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. So sagt Jesus zu uns. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern auch um Entzweiung zu bringen. Mitten in die Familie hinein. So sagt es zu uns. Und jetzt merken wir in unserer Geschichte, dass er selber das auch so erlebt hat. Dass er selber auch so eine Trennung in der Familie erlebt hat. Er hat erlebt, wie sich seine Familie trennte, wie sich seine Brüder gegen ihn gestellt haben. Wir wissen von den Brüdern von Jesus gar nicht so wahnsinnig viel. Also mindestens mal nicht vor Ostern, aus der Zeit vor Ostern wissen wir nicht so viel. Später wissen wir ein bisschen mehr von ihnen. Wir wissen nicht viel, aber wir wissen, dass seine Familie ihm schon immer wieder auch Stress machte. Und mehr als das, seine Familie wurde ihm manchmal sogar ein bisschen gefährlich. Einmal sagten seine Brüder, dass Jesus von Sinnen sei. Markus 3, Vers 21. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ich stelle mir das manchmal so vor, wenn jetzt Jesus mein älterer Bruder wäre, oder jetzt stelle ich mir meinen Bruder vor, und der würde plötzlich irgendwo auf dem Marktplatz stehen und sagen, er sei der Messias, dann müssen wir auch sagen, wie kann man das am besten behandeln jetzt. Also, dass die Brüder sagen, unser Bruder, der spinnt irgendwie, das kann ich nachvollziehen. Einmal brachte ihn seine Mutter beinahe dazu, unabhängig vom Willen Gottes ein Wunder zu tun, bei der Hochzeit zu Kana, da komme ich nachher noch mehr drauf. Das war Versuchung für Jesus offensichtlich. Und jetzt sind es hier eben wieder seine Brüder, die ihm einen guten Tipp geben. Und die Brüder Jesu, die kennen wir mit Namen, ne? Vier Brüder, von vier Brüdern wissen wir die Namen. Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und Schwestern hatte er auch. So steht es in Markus 6, Vers 3. Also die geben ihm jetzt einen Tipp, übrigens einen Tipp, den wir eigentlich Jesus auch oft gerne machen wollten. Allerdings sagt Johannes, der uns immer ein bisschen Hintergrundinformationen gleich mitliefert, seine Brüder glaubten gar nicht an ihn. Die geben Jesus einen Tipp, aber sie glaubten gar nicht an ihn. Und es ist seltsam, dass sie sich um Jesus gekümmert haben, dass sie gesagt haben, Jesus, wenn du bekannt werden willst, dann musst du jetzt nach Jerusalem gehen. Seltsam, dass sie das Ding so, wie wenn sie ihn unterstützen würden, wie wenn sie ihn fördern wollten. Aber Jesus ließ sie dann gar nicht zu nahe an sich rankommen. Er weiß um die Gefahr, die da drin liegt, und sagt, die geht da jetzt nicht mit. Und deshalb trennt er sich. Mit Worten trennt er sich, aber auch in seinem Verhalten trennt er sich von diesen Brüdern, die scheinbar irgendwie ihm einen guten Rat geben. Ich habe drei Gedanken heute Abend. Erstens, die Brüder wollen Jesus öffentlich machen und Jesus will das nicht. Das zweite wird sein, die Zeit der Brüder ist immer da, sagt Jesus. Die Zeit von Jesus ist nicht immer da. Und das dritte wird sein, die Welt hasst Jesus, aber die Brüder kann die Welt, die Welt kann die Brüder nicht hassen. Die Brüder werden da ja eben klar charakterisiert, sie glauben nicht. Insofern können wir das vielleicht sogar verallgemeinern. Wir sehen in den Brüdern das Vorgehen derer, die nicht glauben. Und das sind ja nicht irgendwelche Menschen, die nicht glauben, sondern das ist auch irgendwie der Unglaube in mir, der auch gute Tipps an Jesus hat manchmal. Jetzt mach doch mal. Jetzt zeig dich doch mal. Die Welt will Jesus öffentlich machen. Jesus will das nicht. Und das wissen wir, wenn man das Johannesevangelium weiß oder wenn man Johannes kennt, dann weiß man, dass die Welt für Johannes jetzt nicht eine geologische Größe aus dem Erdkundeunterricht ist, sondern dass das, also so mit bestimmten Durchmesser und Radio, Äquator, Radius und sowas, die Welt ist für Johannes eine geistliche Größe. Die Welt ist die Schöpfung mit allem Drum und Dran, die sich Gott nicht bewusst unterstellt. Das ist die Welt bei Johannes. Und da gehören auch wir leider mindestens stückchenweise dazu. Immer wenn wir uns Gott nicht bewusst unterstellen, dann sind wir ein Stück Welt. Und vor allem gehören wir als Gemeinde auch dazu, wenn wir uns in die Denkweise und Vorgehensweise der Welt mit hineinziehen lassen. Auch da ist eine Gefahr bei uns, dass wir auch gute Tipps haben, die in der Welt normal sind. Also so wollen wir uns jetzt die Geschichte mal ansehen und schauen, was wir lernen können daraus. Also mein erster Gedanke war, die Welt will Jesus öffentlich machen, Jesus will das nicht. Tue Gutes und sprich darüber, so denkt die Welt. Übrigens Jesus auch mal, in Matthäus 5 sagt er das auch so ähnlich, lass dein Licht leuchten unter den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel loben. Also tu Gutes und sprich darüber, so denkt an mancher Stelle Jesus auch, so denkt die Welt. An unserer Stelle denkt Jesus so nicht. Aber das ist ja durchaus logisch. So denken die Brüder Jesu auch. Und manche Christen, ob sie dabei recht haben, müssen wir jetzt dann sehen, wenn manche Christen sagen, wir müssen das doch irgendwie, wir müssen doch Jesus öffentlich machen. Die Brüder sagen, Jesus, zieh von hier fort und geh nach Judäa. Dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei, selbst öffentlich bekannt zu werden. Wenn du diese Dinge tust, dann zeige dich doch der Welt. Jesus, geh nach Jerusalem, geh dorthin, wo die Musik spielt, die religiöse Musik, geh dahin. Wir müssen kampagnenfähig werden als Christen. Wer bekannt sein will, muss sich auch bekannt machen. Wer die Menschen erreichen will, muss dorthin gehen, wo sie sind. Und das ist durchaus ein logischer Tipp. Ich will dann auch nicht den Bauschen Bogen verurteilen, diesen Tipp. Und doch möchte ich einfach aufmerksam wahrnehmen, dass es offensichtlich logische Tipps gibt, die geistlich falsch sind und die Jesus irgendwie ganz anders bewertet. Was ist daran falsch? Das ist schwierig, tatsächlich schwierig zu sagen. Es ist deshalb auch schwierig, weil wir mit dieser Tatsache fast nichts mehr anfangen können, dass wir sagen, Jesus kommt irgendwie anders, als dass wir große Marketingaktionen für ihn machen. Ich will es mal so erklären, was ist falsch? Ich sage mal so, es liegt über Jesus eine Decke. War damals so, ich glaube, dass es auch heute noch so ist, eine Decke wie bei einer Skulptur oder bei einem Standbild, das kurz vor der Einweihung steht. Die man zwar sehen kann, mitsamt dieser Decke, dieses Standbild steht schon irgendwie auf dem Marktplatz. Man weiß auch ein bisschen, was da drunter unter dieser Decke steht, denn das konnte man überall in der Zeitung lesen und die Leute haben auch schon darüber geredet. Aber erst bei der Einweihung, wenn dann dieses Standbild oder diese Skulptur öffentlich enthüllt wird, dann können alle sehen, Fans und Gegner der Skulptur, was da wirklich drunter steckt. Und so war es bei Jesus auch. Über ihm lag so ein Geheimnis. Die Theologen nennen das das Messias-Geheimnis. Solange Jesus auf dieser Welt war, lag so das Messias-Geheimnis über ihm. Das sagen die Theologen immer dann, wenn Jesus ein Wunder getan hat und dann dem Geheilten zum Beispiel sagt, sag's aber niemand weiter. Das kennen wir alle und staunen immer irgendwie, wieso sollen die das jetzt nicht weiter sagen, wenn sie ein Wunder erlebt haben mit Jesus. Wohlgemerkt, Jesus hat nie gesagt, dass man von ihm und von seinen Reden nicht weiter sagen soll. Und von seiner Lehre. Da hat Jesus nie gesagt, sag's nicht weiter. Im Gegenteil. Wir sollen ja hingehen in alle Welt und das Evangelium predigen. Das ist der wörtliche Auftrag an uns alle. Da hat Jesus nie gesagt, sag's nicht weiter. Aber er sagt es meistens nach einem Wunder. Behalt's für dich. Noch bin ich nicht geoffenbart. Ein Wunder war sowas, wie wenn jemand geschwind das Tuch, das über der Skulptur hängt, schon vor der Zeit ein bisschen angehoben hat und drunter schaut, um wenigstens ein bisschen was davon zu sehen. Das ist ein Wunder. Aber wer meinte, dass er durch diesen kleinen Blick und durch dieses kleine Detail, das er dabei gesehen hat, der dann meint, jetzt hätte er die ganze Skulptur erkannt, der hat sich eben getäuscht. Und Jesus wollte, dass die Leute ihn ganz wahrnehmen und nicht nur so ein Stückchen. Und deshalb sagt Jesus, sag nur nichts, erst wenn ich ganz enthüllt bin, dann. Das Wort Enthüllung heißt übrigens auf Griechisch Apokalypse. Also, so heißt es griechisch eingedeutschte Wort Apokalypse. Und das wird wiederum oft bei uns übersetzt mit Offenbarung. Und es wird einmal eine ganz vollständige Enthüllung kommen. Ein ganzes Stück der Enthüllung war schon nach Ostern, aber diese vollkommene Enthüllung kommt erst noch. Philipper 2, Vers 10, dann wird es so sein. Im Namen Jesu wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dann wird mal die Hülle weg sein. Der Daniel beschreibt es auch so in dieser Vision, in Daniel 7, Verse 13 und 14, wie da einer kommt in den Wolken des Himmels, der aussieht wie ein Menschensohn, und dem wird dann die ganze Herrschaft übertragen. Die Herrschaft über die ganze Welt. Da wird die Decke weggenommen. Ganz. Das wird dann der Fall sein, wenn Jesus wiederkommt, wie ein Blitz in den Wolken des Himmels, wie er selber sagt. Und dann werden alle ihn sehen, mit aller seiner Macht, mit allem, was dazugehört, mit Gnade und Gericht und Gerechtigkeit, dann wird alles sichtbar werden. Aber bis dahin bleibt Jesus noch seltsam verhüllt. Seine Jünger sagen, Mensch, jetzt offenbare dich doch der Welt. Und Jesus sagt, nein, ich gehe nicht hin. Er geht dann nachher doch, das ist ein bisschen auch was Eigenartiges in diesem Abschnitt, dass er nachher dann doch geht, aber das steht schon da, er geht nicht als Messias, sondern er geht so verdeckt, er geht so als Undercover, er geht verhüllt. Was ist denn dieses Verhüllte an Jesus? Die Jünger erwarten von Jesus, oder die Brüder erwarten von Jesus den Triumph über die Welt, aber Jesus erwartet das Kreuz und das passt überhaupt nicht in die Denke der Menschen rein damals. Die Jünger erwarten Zustimmung, dass Jesus immer mehr Zustimmung bekommt und Jesus erwartet Ablehnung. Und die Jünger erwarten auch für sich Zustimmung. Und Jesus erwartet Ablehnung. Wir kommen nachher gleich noch drauf. Jesus sagt, sie werden euch hassen. Also, sie werden mich hassen. Und an anderer Stelle sagt er, und jeder, der zu mir gehört, wird die Welt auch hassen. Nach dem Willen Jesus soll die öffentliche Zurschaustellung des Messias am Kreuz stattfinden, in der maximalen Erniedrigung. Da wird Jesus öffentlich gezeigt. Nicht beim Brotwunder bei der Speisung der 5000, das war ja die Texte von den letzten Malen. Und dass es so ist, das haben wir zu respektieren. Auch wenn das uns manchmal nicht passt. Es gibt ein Kirchengeschichtsbuch, so aus der Ecke der Brüdergemeinden. Das hat einen spannenden Titel, aber ich finde den Titel sehr gut. Das heißt Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, von Broadbent kommt es. Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und Knechtsgestalt meint natürlich nicht, dass da einer halt Knecht war, sondern es meint diesen Gottesknecht aus Jesaja 53. Dass da steht, er war nicht schön, er hatte keine Gestalt noch Schönheit. Man hat weggeguckt, wenn man ihn gesehen hat. Er sah aus wie geschlagen. Und Gemeinde Jesu hat immer noch diese Knechtsgestalt. Wir hätten gerne euch die Herrlichkeitsgestalt als Gemeinde auch am liebsten. Aber Jesus sagt, nein, da geh nicht mit. Also das haben wir zu respektieren, auch wenn es uns nicht so richtig passt. Natürlich kann Jesus auch heute Wunder tun. Darüber möchte ich gar nicht diskutieren. Das habe ich schon zu oft erlebt, als dass ich mich da nur mit jemandem streiten würde. Dass wir das erleben, dass wir beten, manchmal mit Gott manchmal auf ganz spannende, übernatürliche Art und Weise hört. Das haben wir alle schon erlebt. Aber wir sollen diese Decke nicht anheben. Wir haben den Jesus weiter zu erzählen, der ganz niedrig kam. Wie ein Mensch eben. Der gelitten hat. Der nicht golden glänzte, sondern Blut und Dreck verschmiert litt für uns. Den Jesus haben wir weiter zu sagen. Wir haben tatsächlich einen Jesus mit Krone zu erzählen, aber einen Jesus mit Dornenkrone. Und das schmeckt uns irgendwie nicht. Wir wollen es gerne anders. Ja. Also wir dürfen die Decke nicht anheben. Wir dürfen die Decke auch nicht global wegnehmen, aber wir bitten Gott drum, und das ist mir wichtig, dass er uns im Innern, in mir, in jedem Einzelnen die Decke wegnimmt. Ich glaube, dass es das gibt, das Seltsame, dass er in der Welt nicht offenbar ist, so wie wir es gerne hätten, aber dass er in uns sich schon wirklich ganz zeigt. Dass er ganz in uns lebt. So kommt ein Mensch zum Glauben, wenn für ihn ganz alleine die Enthüllung stattfindet. Aber die Enthüllung vor der Welt, die findet bis heute nicht so statt. Deshalb bleibt der Glaubende gegenüber öffentlichen Machtdemonstrationen Jesu zurückhaltend. Bis zur Wiederkunft Jesu. Und ich bin froh, das muss man auch noch sagen mal, wir sind ja eigentlich froh, dass Jesus sich im Moment noch verhüllt. Wer Gottes machtvolles Wirken herbeiwünscht, der muss es ehrlicherweise auch auf der ganzen Linie wollen. Und zwar auf der ganzen Linie. Wir wollen ja ihn nur in seiner Gnadenlinie quasi, aber nur nicht in seinem Gericht. Das wollen wir lieber nicht so arg. Aber wer sagt, Jesus, komm doch mal mit deiner Macht, der muss auch wirklich wollen, dass er mit seiner Macht kommt. Mach ein Beispiel. Jesus und seine Jünger waren mal auf der Wanderung von Galiläa, das ist Nordisrael, nach Jerusalem. Und da kamen sie durch Samaria. Und aus geschichtlichen Gründen waren ja die Leute aus Juda nicht gut zu sprechen auf die Leute von Samaria und andersrum auch nicht. Und Jesus wollte eine Nacht bei irgendjemandem übernachten. Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie Jesus da klopft. Die Leute waren auch sehr freundlich an der Tür. Wenn die Jünger gefragt haben, dürfen wir eine Nacht bleiben? Das war ja auch üblich, dass man so gastfreundlich war damals. Und dann passiert was Eigenartiges. Ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, wie wenn ich einen Termin beim Hautarzt brauche. Da rufe ich da an und dann freundliche Stimme am Telefon. Und dann sagt die erste Frage, privat versichert oder nicht? Dann sage ich, nicht. Dann sagt sie, oh, Termin erst nächstes Jahr im Februar. Wahrscheinlich ungefähr so, stelle ich mir das auch vor. Die Jünger klopfen und sagen, dürfen wir übernachten, die sind ganz freundlich. Und dann kommt die Frage, wo geht denn die Reise hin? Und dann sagt Jesus und seine Jünger, nach Jerusalem. Und die Leute sagen, oh, heute ist uns doch ungeschickt. Die Oma ist auf Besuch oder unser Meerschwein ist krank oder die Betten sind gerade in Inspektion oder was man da dann alles so weiß. Und die Jünger, und jetzt kommt es euch gleich wieder bekannt vor, die Jünger werden sehr ärgerlich und sagen zu Jesus, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel jetzt fällt und sie alle verzehren soll. Die wollten, dass Jesus jetzt die Decke hinter sich wirft und sagt, jetzt zeige mal, wer ich bin. Aber dann steht da, Jesus wandte sich aber um und schalt sie. Jesus wollte das nicht. Der wollte diese Machtdemonstration noch nicht, aber wer die Machtdemonstration will, der muss auch die Machtdemonstration wollen, dass Jesus dann auch mal Feuer vom Himmel fallen lässt. Also ich bin froh, dass er noch nicht das Feuer vom Himmel fallen lässt, sondern dass er nur Geduld hat mit mir, mit meinen Lieben, mit meinen Nachbarn. Ich bin froh, dass er noch Geduld hat. Gott sei Dank bleibt er noch verhüllt. Das ist auch Gnade, dass er noch verhüllt bleibt. Seltsamerweise wollen wir Christen ja die helfende und die heilende Seite Jesu gerne aufdecken für alle Welt und die richtende Seite wollen wir nicht. Es geht aber nur beides gemeinsam. Entweder Jesus ist aufgedeckt oder nicht. Frage, warum fällt es uns so schwer, dass Jesus heute auch oft so verborgen bleibt? Warum fällt uns das so schwer? Und das müssen wir ja ehrlicherweise zugeben, dass Jesus oft verborgen ist und bleibt. Wir hätten so vieles gerne ganz anders. Wir würden sagen, Jesus, es ist doch ein kleines für dich, da geschwind zu tun, was ich gerne hätte. Warum bleibt es so oft verborgen? Letztlich weiß ich es auch nicht, natürlich. Aber vielleicht könnte es sein, dass unser öffentliches, unser lautes, sichtbares Wirken in unserer Gesellschaft, was wir gerne hätten, und wir hätten gern, dass Jesus sich noch viel mehr zeigt, dass das vielleicht manchmal nur so ein Ersatzstoff ist dafür, dass wir es im Verborgenen, im Einzelnen, im Stillen tun, was wir gerne öffentlich tun würden. Also, ich muss es schön erklären, unsere öffentlichen Veranstaltungen, die wir machen, die dürfen nicht dafür da sein, dass es uns beruhigt und wir denken, wir machen ja was. Dann müssen wir die Nachricht von Jesus nicht dem Einzelnen bringen, denn wir machen jetzt große Veranstaltungen. Ich finde die große Veranstaltung richtig und wichtig. Aber sie dürfen nie der Ersatz werden dafür, dass wir das Einzelne, das Kleine, das Verdeckte, das Unscheinbare wirklich tun. Wir brauchen doch nicht zuerst die große Heilung, sondern wir brauchen den Besuch dessen, der Not hat, im Kleinen und im Stillen. Vielleicht ganz allein, es kriegt gar niemand mit. Machen manche von euch. Das will Jesus zuallererst, dieses Verdeckte. Es ist auch spannend, dass Jesus ja eben nicht die große Bühne gesucht hat. Es hat damals auch schon Stadien gegeben, die man hätte mieten können. In Caesarea gab es eins. Und irgendeine Heilungsveranstaltung gemacht hätte. Das hätte Jesus machen können. Aber er nimmt immer den Einzelnen und redet mit dem. Ganz seelsorgerlich. Und dann sagt er sogar noch, hängst nicht an die große Glocke. Ich möchte einfach, dass die Leute meinem Wort glauben. Also das war mein erster Gedanke. Die Brüder wollen Jesus öffentlich machen, aber Jesus will das gar nicht so. Jesus will in unseren Herzen offenbar werden, aber noch nicht irgendwie überall in dieser Welt. Das zweite, von den vielen Dingen, die da drin stehen, ich habe da nur drei rausgesucht, das zweite, die Zeit der Welt ist immer da, aber Jesu Zeit nicht. Finde ich bemerkenswert, Vers 6. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist stets bereit. Das fand ich ganz arg nachdenkenswert. Den Brüdern, die nicht glauben, denen sagt Jesus ganz gegen unsere Erwartung eigentlich, sagt er, ihr seid allzeit bereit. Ich nicht. Euer Tun und Denken hängt nämlich, und das ist wahrscheinlich die Erklärung, die hängt nur an euch. Meins hängt am Vater im Himmel. Ihr könnt nicht machen, was ihr will. Ihr macht, was ihr wollt, deshalb seid ihr allzeit bereit. Mein Tun hängt vom Vater ab. Ihr seid selbstständig, ich nicht. Ich lebe in Abhängigkeit vom Vater. Ich bin vom Himmel her niedergekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat, Johannes 6, 38. Oder Johannes 5, 30. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus beugt sich unter keinen menschlichen Druck. Weder was er tun sollte, noch wann er es tun sollte, lässt er sich von uns bestimmen. Das bestimmt allein der Vater. Wir würden gerne manchmal bestimmen, was und wann Jesus was zu tun hat. Aber Jesus sagt, das ist für mich kein Kriterium. Wer das kapiert hat, wer wirklich an diesen verhüllten Jesus als Messias, als Weltenherrscher und Sünderheilen glaubt, der drängt Jesus nicht. Der überlässt ihm, ob und wie er handeln will. Wir wenden uns ganz kindlich mit unseren Bedürfnissen an ihn und dann lassen wir ihn. Er hat nicht immer, also er hat immer Zeit für uns, aber es ist nicht immer seine Zeit zu handeln. Ich habe einmal in einer Gemeinde erlebt, dass der Prediger sagte, wer irgendein Gebrechen hat, irgendeine Krankheit, der soll jetzt nach vorne kommen, Jesus verspricht dich heute zu heilen. Und ich saß drin und habe gedacht, woher weiß denn der das? Ich weiß mehr wie ich. Ich weiß sowas nie, aber sowas kann man nicht sagen. Ne? Wir wissen die Zeit von Jesus nicht. Er sagt, ihr seid allzeit bereit, aber ich nicht. Im Leben als Christ ist deshalb die Kunst des Wartens gefragt. Ich möchte fast sagen, warten lernen heißt Glauben lernen. Warten lernen heißt Glauben lernen. Und wir haben es verlernt. Warten lernen haben wir verlernt. Meine Mutter hat erzählt, dass sie als Kind gerne Haarbürste gehabt hat. Das war so kurz nach dem Krieg. Die hätte gerne Haarbürste gehabt. Und dann musste sie warten bis Weihnachten. Und welch strahlende Kinderaugen, als deine Haarbürste unter dem Weihnachtsbaum lag. Dass sogar warten lernen müssen auf eine Haarbürste. Jetzt sehne ich mich nicht zurück zu dieser Zeit. Ich bin froh, dass wir uns heute eine Haarbürste kaufen können, wenn wir unsere verloren haben. Das ist gut so. Aber natürlich, wir bedienen uns halt immer gleich. Wenn wir irgendwas brauchen, dann besorgen wir es uns. Warten lernen haben wir nämlich gelernt. Und Vorfreude haben wir dadurch natürlich auch verlernt. Schade eigentlich. Aber das wäre nicht so schlimm. Das Schlimme ist, dass wir uns irgendwie daran gewöhnt haben, dass man so Dinge gleich erledigt und gleich besorgt. Und wir denken, Gott müsse das auch so machen. Aber Gott tut es nicht so. Wenigstens nicht nach meiner Erfahrung. Jesus hat es immer ganz energisch abgelehnt, wenn irgendjemand anders ihm gesagt hatte, jetzt mach mal. Der Teufel hat Jesus so versucht. In der Wüste. Ne? Jesus hatte Hunger und der Teufel sagt, mach mal Brot. Du hast doch Hunger. Jetzt, warum soll ich warten? Mach doch mal. Und ich merke dir, der Teufel hat geglaubt, dass Jesus das kann. Aus Steinen Brot machen. Das war für den Teufel keine Frage. Er hat durchaus an die Macht Jesu geglaubt, aber er hat nicht an ihn geglaubt. So wie die Brüder. Sie glauben nicht und sagen, Jesus, mach mal. Aber immerhin glauben sie an seine Wunder. Auch die Brüder glauben, Jesus, zeig doch mal das bisschen in Jerusalem, was du drauf hast. Vielleicht haben sie auch an seine politische Bedeutung geglaubt. Aber Jesus sagt, nee. An der Hochzeit zu Kana, ich habe es vorher schon angesprochen, da wollte seine Mutter ihn auf die Notwendigkeit eines Wunders aufmerksam machen. Jetzt, der Wein ist aus, mach doch mal. Sie hat geglaubt, dass Jesus kann. Das ist ja großartig. Weil das war das erste Wunder, das Jesus getan hat. Sie hat noch gar keine Erfahrung eigentlich mit Wunder Jesu gemacht und sie hat trotzdem geglaubt. Das ist großartig. Aber wir wissen, dass Jesus sehr ruppig geantwortet hat. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Er hat gewusst, ich muss dann aktiv werden, wenn der Vater das Go gibt. Wenn der Vater sagt, jetzt geht's los. Nicht meine menschliche Mutter. Für mich, ich schließe daraus, wenn Jesus sagt, ich habe nicht immer Zeit, aber ihr habt immer Zeit. Ich will lernen, dass ich nicht den Zeitpunkt für Gottes Handeln bestimmen muss und darf. Wir wollen da in der gleichen Abhängigkeit leben. Machen wir es uns wieder mehr bewusst. Herr, dann, wenn du willst und wann du willst. Ich möchte warten, bis deine Zeit gekommen ist. Das habe nicht ich in der Hand. Über die Zeitpunkte Gottes, da steht manches in der Bibel, einfach nur drei kurze Gedanken dazu. Erstmal steht da, dass wir sie nicht kennen in der Regel. Wir kennen die Zeitpunkte Gottes nicht. Und das müssen wir auch ganz demütig anerkennen. Wir kennen weder die Zeit der Wiederkunft, noch der Entrückung, noch sonst irgendwas, ne, was man da auch in der Geschichte schon alles falsch gemacht hat. Wir wissen auch nicht, wann Gott in meinem Leben eingreift. Wir wissen auch nicht, wenn wir rudern bei Nacht auf dem See Genezareth, wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Da muss man manchmal lange warten. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nur, dass er irgendwann kommt. Also wir wissen es nicht. Das Zweite, den Zeitpunkt, an dem wir uns für Jesus entscheiden sollten, den kennen wir. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Heute, das wissen wir, heute ist Zeit zum Umkehren von unserer bisherigen Lebensrichtung und unser Leben wirklich mit Jesus beginnen oder uns wieder neu auf ihn auszurichten. Das ist immer heute. Den Zeitpunkt wissen wir. Da muss man nicht sagen, aber vielleicht ist heute nicht Gottes Zeit. Die Bibel sagt, heute ist seine Zeit. Wir wissen nicht, wie lange das heute noch heute ist, aber das heute heute ist, das wissen wir. Und deshalb müssen wir da die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Und das Dritte, den Zeitpunkt, an dem wir anderen von Jesus erzählen sollen, müssen wir auch nicht abwarten. Da steht auch deutlich in der Bibel, dass dafür immer der richtige Zeitpunkt ist. Predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Aber die Unzeit ist die richtige Zeit, um anderen von Jesus zu sagen. Und abgesehen von diesen beiden Punkten, von diesen beiden letzten Punkten, wo wir wissen, dass es jetzt Gottes Zeit ist, zur eigenen Umkehr und zum Zeugnis geben, abgesehen davon wollen wir wieder wichtig nehmen, Herr, dann, wenn du willst und dann, wann du willst. Ich will dir nachfolgen und dir nicht vorne draus gehen. Und letztes noch, ein dritter Gedanke. Jesus sagt es so, die Welt hasst mich, aber euch kann sie nicht hassen. Das sagt er zu den Ungläubigen. Die Welt hasst Jesus, aber die eigenen Leute kann die Welt nicht hassen, denn sie gehören ja dazu. Das wird es auch nie vergessen, bei allen Versuchen, in der Gesellschaft Einfluss zu bekommen, wer deutlich christliche Positionen vertritt und nicht nur so eine christliche Lebensbewältigungsstrategie von wegen gute Werte und so, aber wer einfach deutlich christliche Werte, christliche Positionen vertritt, der wird nie, wirklich nie letztlich auf- und angenommen werden in dieser Welt. Das sagt Jesus da. Mich hassen sie. Euch können sie gar nicht hassen. An anderer Stelle sagt Jesus, dass er eben, dass die Welt alle die, die zu ihm gehören, auch hassen wird. Wie sie mich hassen, werden sie auch euch hassen. Die Welt hasst Jesus. Da kann man noch so viel fromme Öffentlichkeitsarbeit machen. Das müssen wir auch tun im Moment. Wir wollen ja, dass die Leute auf Jesus aufmerksam werden. Also wir müssen das tun. Wir wollen uns in der Gesellschaft auch zeigen, dass Leute merken, da gibt es was, das mir vielleicht fehlt. Aber immer im Wissen, dass die Welt nicht von Jesus überzeugen wird am Ende. Die Brüder, die hatten gute Tipps, die Brüder von Jesus, gute Tipps. Aber diese Tipps zeigen nur den Unglauben. Jesus, mach jetzt mal. Die gleichen guten Tipps, die kenne ich auch eben von uns Christen. Immer wieder sind wir auf diesem Trip, das Christentum so mit Marketingstrategien verbreiten zu wollen. Und dann sind wir auch noch in der Meinung, dass das funktionieren müsse. Und ich glaube, es ist auch heute bloß ein Zeichen des Unglaubens. Interessanterweise lesen wir dann aber nachher von den Brüdern von Jesus was ganz anderes. Die sind ja dann zum Glauben gekommen. Als Jesus auferstanden war, erschien Jesus unter anderem seinem Bruder Jakobus. Und wir lesen in der Bibel, dass Jakobus die führende Gestalt in der ersten Gemeinde in Jerusalem war. Auch Judas ist gläubig geworden. Wir haben ja von Jakobus und von Judas, den Brüdern von Jesus, jeweils noch einen Brief in der Bibel. Den Judasbrief, den Jakobusbrief. Und das ist für mich so schön, ne? Auch Brüder mit guten Tipps, die nur den Unglauben eigentlich zeigen, können zum Glauben an Jesus finden. Auch zum Glauben an diesen niedrigen Messias und an diesen niedrigen Gott eigentlich. Wenn Jesus ihnen begegnet. Das ist gerade eine Passionszeit. Das ist ja die eigenartige Zeit, wo wir sagen, dieser Gott, der gar nicht mächtig aufgetreten ist, der sich schlagen lassen hat, der sich kreuzigen lassen hat, über den Menschen zu Gericht sitzen, obwohl er der Richter der Welt ist. Genau diesen Gott, das ist der Retter, das ist das Verrückte irgendwie. Und das ist genau das, was die Brüder noch nicht wollten. Aber sie haben es dann später genau verstanden so. Sie sind zum Glauben gekommen. Und das ist irgendwie mein Wunsch auch an den christlichen Marketingstrategen in mir und in uns allen, dass wir lernen, der Wille Gottes geschieht, nicht unserer muss geschehen. Jesus offenbart sich niedrig und unscheinbar, nicht machtvoll und glänzend. So kommen Menschen zum Glauben. So werden Sünder gerettet. Und das alles zu seiner Zeit, nicht zu unserer. Darauf vertrauen zu lernen und warten zu können, das ist wohl das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus. Ich bete mit uns. Herr Jesus, es ist so schwer zu warten, wenn wir eigentlich genau wüssten, was jetzt so dringend notwendig wäre. Wir wissen es in der Welt. Wir wissen, dass es notwendig wäre, dass es Frieden in Israel gibt. Und dass es Frieden in der Ukraine gibt. Und dass es Frieden in unserer Familie gibt. Und dass es Frieden in uns selber gibt, dass wir zur Ruhe kommen bei dir. Wir wissen, das wäre so dringend notwendig. Und wir wollen es dir genau auch so sagen. Wir beten sehr drum um all diese Dinge. Und wir beten auch drum, dass, was weiß ich, unsere Nachbarn oder unsere Kinder zum Glauben an dich finden. Und gleichzeitig wollen wir danken, dass du noch nicht in dieser Macht und in dieser Herrlichkeit in dieser Welt erscheinst, denn die würde uns auch vernichten. Danke, dass du noch verhüllt bist. Das ist für uns noch Gnadenzeit. Wir wollen es dir überlassen. In dem ganz großen Vertrauen, wir wissen zwar nicht wann, aber wir wissen, dass du eingreifen wirst und dass du keines unserer Gebete überhörst. Lehre uns zu warten und lehre uns zu glauben. Amen.